Bei uns ist es nicht so, aber heute haben wir wenigstens ein bisschen Bewegung gehabt. So, ich bin mal gespannt, ob das heute klappt mit dem Predigen. Ich habe heute meine Brille zu Hause gelassen. Vielleicht kommt da was ganz anderes raus als das, was ich vorbereitet hatte. Na, ich probiere es jetzt so. Ich habe extra den Text noch vorher ein bisschen größer gemacht. Das ist ja der Vorteil an elektronischen Medien. Ich möchte heute über einen Mann reden, der auch im Einsatz war und der auch gefährliche Dinge gemacht hat. Ich habe mir so überlegt, ich würde gern jetzt eine neue Reihe ein bisschen anfangen über Leute aus dem Alten Testament. Und zwar ist mir aufgefallen, dass viele Christen, die ich so kenne aus unseren Gemeinden, manche Geschichten aus dem Alten Testament irgendwie gar nicht mehr präsent haben und vielleicht auch gar nicht mehr so oft lesen. Ich stelle immer wieder fest, dass manche, die haben schon mit dem Neuen Testament genug Schwierigkeiten und da sagen sie, da lasse ich vom Alten lieber die Finger, weil da stehen so viele Dinge drin, die ich nicht verstehen kann und die irgendwie seltsam sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte euch wieder ein bisschen Mut machen und Appetit machen, auch in den zwei Dritteln, die vorne im Buch drinstehen, ein bisschen zu lesen, weil ich glaube, dass wir einfach auch ganz viel daraus lernen können. Und beim Überlegen, wir werden jetzt, ich weiß auch nicht, wie viele sich daran beteiligen, mit Martin habe ich schon ein bisschen konferiert, der wird auch ein alttestamentliches Thema in seiner nächsten Predigt behandeln. Aber jedenfalls, so die nächsten Sonntage werden wir immer wieder, jetzt ausgenommen Weihnachten, da werden wir vermutlich schon über Weihnachten was hören, aber werden wir immer wieder was über Menschen hören aus dem Alten Testament, so Glaubenshelden. Wenn ihr Hebräer 11 lest, dann stellt ihr fest, da wird ganz viel erzählt darüber, über diese Leute, die vor uns waren und die uns so ein Beispiel gegeben haben, von dem wir einfach was lernen können. Und das soll so Ziel dieser Reihe sein, dass wir von diesen Menschen was lernen und dass wir einfach sehen, was es für Menschen waren und für uns selber so den einen oder anderen Schluss ziehen. Derjenige, den ich persönlich, also es gibt so zwei Leute, die ich persönlich besonders mir nahe stehen oder die ich besonders interessant finde. Das eine ist Elia, habe ich euch auch schon mal erzählt, vielleicht werde ich da demnächst auch nochmal was dazu sagen. Und der zweite ist Gideon. Und diesen Gideon, den mag ich irgendwie ganz besonders, weil Gideon so ein Antiheld ist. Also wir werden da heute ein bisschen was miteinander anschauen, wo ich einfach sage, also wenn Gott mit Gideon was Großes machen konnte, dann ist für mich noch nicht Hopfen und Malz verloren. Also Gott hat den Gideon gebraucht und ja, mal schauen, wie weit wir kommen. Vermutlich werde ich es auf zweimal machen, aber wenn man alles über Gideon so erzählen und erklären wollte, dann wäre man viel zu lange unterwegs. Aber das, um was es mir eigentlich geht, kommt ein bisschen später. Aber um zu verstehen, in welcher Situation der Gideon war, muss ich ein bisschen den Anfang erklären. Die Geschichte von Gideon spielt in der Zeit der Richter. Das war, nachdem das Volk ins Land Kanaan eingezogen war und es dort besetzt hatte. Da haben sie zunächst mal versucht, diese Völker rauszuschmeißen, die da drin waren, gegen die zu siegen und haben das größtenteils auch geschafft. Aber ein paar von diesen Feinden sind übrig geblieben und im Buch der Richter heißt es, dass Gott ein paar von diesen Feinden übrig gelassen hat, sogar ganz bewusst, um das Volk Israel auf die Probe zu stellen, um sie herauszufordern, um zu sehen, ob sie wirklich an diesem Gesetz festhalten oder ob sie auch den fremden Göttern nachlaufen und denke ich auch so ein bisschen, um ihren Glauben, ihr Vertrauen auf Gott zu testen. Und dann war es immer wieder so, dass es Probleme gab, weil irgendwelche Völker, die da eben noch gelebt haben oder die im Umfeld gelegt haben, das Volk Israel unterdrückt haben, in das Land eingefallen sind. Damals gab es noch nicht so diese festgelegten Grenzen, wie wir die heute kennen. Und deswegen gab es da ständig irgendwelche Probleme. Das Volk Israel wurde immer wieder im eigenen Land auch unterdrückt. Und dann hat Gott immer wieder Menschen berufen, die dem Volk dann wieder rausgeholfen haben. Und die Ansage Gottes war eigentlich relativ klar. Gott hat gesagt, hört mal, hier habt ihr die Gesetze, wenn ihr euch an die haltet, dann werdet ihr Segen haben und ich werde es euch gut gehen lassen und dann werdet ihr auch Ruhe haben vor euren Feinden. Aber wenn ihr euch nicht daran haltet, was ich euch heute sage, dann werden unter anderem die Feinde kommen und werden euch unterdrücken. Und das ist genau das, was immer wieder passiert ist. Und in so einer Phase, da befinden wir uns jetzt, man weiß nicht so hundertprozentig genau, so zwischen 1200 und 1400 vor Christus. war der Einzug ins gelobte Land und um 1000 ungefähr kam der erste König. Also so in dieser Zeit vom zweiten Jahrtausend vor Christus, da befinden wir uns heute. Und da ist eben dieser Gideon und dieser Gideon, der hat versucht, die Ernte irgendwie in Sicherheit zu bringen. Die Midianiter, die da immer wieder eingefallen sind, so Midian war südlich von Israel, so man geht davon aus, dass sie so auf der Sinai-Halbinsel oder ein bisschen östlich gewohnt haben. Und die sind jedenfalls immer wieder gekommen und haben dort die Ernte Israels geklaut, haben die Felder zum Teil abgebrannt und haben sich einfach bedient an den Gütern, die im Land waren. Und das war für Israel halt immer wieder eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und als die Midianiter mal wieder so eine Phase hatten, wo sie den Israeliten alles abgenommen haben, was sie so zum Leben hatten, da heißt es, und als die Israeliten wegen Midian zum Herrn schrien, also, Entschuldigung, ich muss euch noch sagen, wo wir sind, Richter Kapitel 6, und ich lese jetzt ab Vers 7, als die Israeliten wegen Midian zum Herrn schrien, da schickte der Herr seinen Propheten zu den Israeliten. Dieser sagte zu ihnen, jetzt hört gut zu, was der ihnen sagt. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich selbst habe euch aus Ägypten heraufgeführt, ich habe euch aus dem Sklavenhaus heraufgeführt, ich habe euch aus der Gewalt Ägyptens und aus der Gewalt all eurer Unterdrücker befreit, ich habe sie vor euren Augen vertrieben und euch dieses ihr Land gegeben. Und ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott, fürchtet nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Ende der Durchsage. Das war alles, was der Prophet gesagt hat. Das Volk schreit zu Gott und sagt, hör mal, Gott, wir sind hier bedrückt und die Midianiter nehmen uns alles weg. Und Gott schickt einen Propheten und alles, was er sagt, ist das, was sie eigentlich schon wussten. Das ist auch Prophetie. Wir strecken uns ja danach aus, dass Gott durch uns redet. Und ich wünsche mir das auch noch mehr und wir geben auch immer wieder im Gottesdienst oder auch hoffentlich in den Hauskreisen hier und da immer wieder Möglichkeiten, dass wir sagen, wir erwarten, dass Gott zu uns persönlich redet und dass Gott für uns ein Wort hat, was für die anderen wichtig ist. Und vielleicht denkt ihr immer, da muss irgendwas Großes kommen. Ja, was weiß ich, da kommt eine Hungersnot und der wird der nächste Bundespräsident und dann kommt die Verfolgung und was weiß ich was. Aber sehr oft sind es ganz, ganz kleine Dinge und sehr oft sind es Dinge, die wir eigentlich schon lange wissen. Ich erinnere euch an eine Geschichte, die ihr hoffentlich schon mal gehört habt, von der Versammlung, was Ingolf Elsel erzählt hat, so wo er die Leitung von dem Gottesdienst hatte, wo ein kleines Mädchen zu ihm kam oder ein Teenie und hat gesagt, ich habe ein Wort vom Herrn. Und er sagte, ja, was möchtest du denn weitergeben? Und hat sie gesagt, der Herr hat sie mir gesagt, ich soll sagen, der Herr hat dich lieb. Und dann sagte Ingolf Elsel, okay, das ist eine sehr beeindruckende Botschaft. Vermutlich wissen das alle, die hier sitzen, aber er hatte irgendwie den Eindruck, dass sie das sagen soll. Und dann ist sie auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ich habe nicht viel zu sagen, aber ich soll dir sagen, Gott hat dich lieb. Und ist wieder gegangen. Im Übrigen ein sehr schönes Beispiel, wie man es richtig macht, nämlich, dass man nicht dann noch dahinter irgendwelche Sachen sagt, sondern man sagt einfach das, was Gott einem aufgetragen hat. Man muss es nicht besser und nicht schlechter machen. Und sie hat diese Botschaft weitergegeben. Hinterher hat sich herausgestellt, dass ein Mann da war, der sich eigentlich das Leben nehmen wollte und der gesagt hat, Gott, ich gebe dir noch eine Chance, ich besuche jetzt die nächstbeste Versammlung und wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann weiß ich, dass du mit mir noch was vorhast. Und jetzt kommt hier dieser Prophet und hat auch so eine Botschaft, wo jeder denkt, ja, wissen wir. Und jetzt? Und wisst ihr was? Es gibt so Dinge, wo wir manchmal denken, Gott, warum? Warum lässt Gott Leid zu? Warum macht Gott dieses? Warum macht Gott jenes? Und in vielen Punkten stelle ich immer wieder fest, ist die Antwort relativ offensichtlich. Nicht Gott macht die Kriege. Nicht Gott ist dafür verantwortlich, dass wir es nicht hinkriegen, die Lebensmittel auf dieser Welt gerecht zu verteilen. Nicht Gott ist dafür verantwortlich, dass wir hier in Saus und Braus leben, während ein Großteil dieser Welt nicht genug hat und deswegen sagt, warum lasst uns doch uns aufmachen, auch in dieses Land, wo Milch und Honig fließen und die mal ein bisschen besuchen und in ihrem Reichtum teilzuhaben. Man könnte das ja alles auch anders regeln, aber da ist nicht Gott dran schuldig, sondern sind wir dran schuldig, weil wir das nicht hinkriegen, auf dieser Welt nach den Maßstäben zu leben, die Gott uns gegeben hat. Und das war damals auch so. Nicht Gott war schuldig, dass die Midianiter geherrscht haben, sondern das Volk hatte sich von Gott entfernt. Das Volk, dem war an andere Dinge wichtig geworden. Und Gott hat gesagt, ich habe es euch vorher gesagt, und das ist die Konsequenz. Ah, komm Gott, muss nicht alles so eng sehen, oder? Ja, natürlich haben wir es gewusst, aber wir haben gedacht, das ist vielleicht nicht so ernst gemeint. Wir haben gedacht, Gott wird schon irgendwie gnädig sein. Kennt ihr solche Sprüche? Ich höre die ganz, ganz oft. Aber wisst ihr, was ich an Gott so klasse finde, ist, dass Gott eben nur nicht sagt, ja, ich hab's gleich gewusst. Jetzt guckt, wie er rauskommt aus dem Schlamassel. Sondern Gott gibt eine relativ harte Botschaft und er zeigt ihnen eigentlich in dieser Botschaft nicht einen Funken Hoffnung oder Ausweg, sondern er sagt nur, das habe ich euch gesagt, so ist gekommen. Und dann, klammheimlich, still und leise, bereitet Gott einen Plan vor. Das heißt, den bereitet er nicht vor, den hat er schon und den setzt er jetzt um. Und jetzt lesen wir im Vers 11 weiter. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die dem Joasch gehörte. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Wer von euch war schon mal in Israel und hat schon mal sowas gesehen, wie eine Kälte aussieht? Niemand. Ich bereue es, dass ich so ein Bild nicht mitgebracht habe. Eine Kälte, ihr wisst, was eine Kälte ist, oder? Was man in der Kälte macht, da macht man Wein. So, in Israel haben die das damals so gemacht, die haben ein Loch in die Erde gemacht, haben das mit Steinen ausgemauert und haben unten einen Abfluss gemacht und haben oben in das Loch quasi die Trauben reingetan, in der Mitte hing ein Seil, wo man sich festhalten konnte und dann ist man so rumgetrampelt auf diesen Weintrauben, hat die zermanscht und dann ist unten der Saft rausgeflossen. Hat dem Wein noch eine rezente Note gegeben? Vermutlich, weiß ich nicht. Erdig, ja. Ein bisschen milchig, käsig. Wer auch immer. Also, das war die Kälte. Und so eine Kälte, die hatte einen Durchmesser, also die wir damals gesehen haben in dem Museum, wo wir waren, vielleicht so von einem Meter, anderthalb Meter, vielleicht gab es auch ein bisschen größere. Das war die Kälte. Und in der Kälte hat man normalerweise Trauben gemostet. Den Weizen, den der Gideon dreschen wollte, den hat man normalerweise auf einer sogenannten Tenne gedroschen. Und eine Tenne, die hat eigentlich ähnlich ausgesehen wie eine Kälter, die war bloß sehr viel größer. Da gab es auch verschiedene Sorten davon. Die waren meistens eben auch rund, hatten einen relativ harten Boden und da hat man den Weizen oder irgendwas drauf ausgebreitet und hat dann oft einen Ochsen oder irgendwas dort im Kreis rumlaufen lassen, der hinter sich einen Dreschschlitten hergezogen hat oder man hat Dreschflegel benutzt oder sonst irgendwas, wie man eben versucht hat, die Körner aus dem Halm irgendwie rauszukriegen. Und das, also die Tenne, die wir gesehen haben, die hatte schon so einen Durchmesser von 5 oder 10 Meter, keine Ahnung, so irgendwas in der Art. Und anschließend, und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, da gibt es das Warfeln, also da gibt's in der Bibel gibt es so eine Stelle, dass jemand eine Warfschaufel in der Hand hat. Das war so eine Gabel und eine Schaufel, mit der man dann anschließend da unten rein gefahren ist und hat es hochgeworfen. Und wenn der Wind kam, dann hat er die Spreu und das Stroh und was ist sie weggetragen und die schwereren Körner sind quasi zum Boden gefallen. Und so hat man das damals getrennt. Das hat man auf der Tenne gemacht. Und jetzt versteht er natürlich auch, dass die Tenne ein bisschen größer sein musste, weil erstens musste der Wind rein und zweitens musste man ja auch ein bisschen Platz haben, das Zeug nachher auch zu trennen, dass der Wind das da wegwehen konnte. Gideon hat seinen Weizen nicht in der Tenne gedroschen, sondern in der Kälte. Und da fragt man sich, warum hat er das gemacht? Ja, logisch, weil die Tenne, die ist natürlich leichter einzusehen und da hat natürlich auch jeder geguckt. Die Midianiter hatten sie eben auf den Weizen abgesehen. Und wenn der Gideon da auf diesem offenen Platz quasi den Weizen gedroschen hätte, dann wäre relativ groß die Gefahr gewesen, dass die Midianiter gekommen wären und ihm den Weizen abgenommen hätten. Und deswegen hat unser mutiger Gideon sich eben nicht auf die Tenne gestellt und hat gesagt, ich dresche meinen Weizen und wenn die Midianiter kommen, dann gebe ich denen eins auf die Nuss. Sondern der hat sich versteckt und hat in der Kälte seinen Weizen gedroschen, um ihn von Familien in Sicherheit zu bringen. Und dann kommt der Engel des Herrn. Wird nachher euch noch zeigen, dass hier von niemand anderem als Gott selber die Rede ist, der hier in leiblicher Form auf diese Welt kam. Und der hat sich erstmal unter die Eiche gesetzt. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen was draus lernen. Gott hat irgendwie immer Zeit. Also ich hätte es anders gemacht. ich wäre da hingefahren, also ich hätte mich erstmal runterbeamen lassen so, und dann wäre ich zum Gideon und habe gesagt, Gideon, so sieht's aus, hast du verstanden? Okay, alles klar, tschüss, ich habe noch viel zu tun, bin dann wieder weg. Gott kommt, wandert irgendwie dahin, setzt sich unter den Baum und guckt dem Gideon zu. Und du denkst dir, echt Gott, hast du so viel Zeit? Gott setzt sich hin und hat Zeit. So, und dann kommt der Engel des Herrn zum Gideon und sagt, der Herr ist mit dir, du starker Held. Habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gehört? So, ich weiß auch nicht, je nachdem, was ihr jetzt für einen Prediger hättet, die einen würden sagen, ja, Gott sieht halt in dem Gideon das Potenzial, was drinsteckt, und er spricht ihn als das an, was er wirklich ist. Manche würden sagen, Gott hat einen Sinn für Humor und nimmt den Gideon ein bisschen auf die Schippe, auf die Wurfschaufel sozusagen. Ich weiß nicht genau, wie Gott es gemeint hat, ist letztlich nicht so furchtbar wichtig. Gideon geht dann auch nicht so furchtbar genau darauf ein. Er sagt bloß, ach mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Also er hat ja gesagt, Gott mit dir. Ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns denn all das getroffen? Wo sind all seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch wirklich, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr verstoßen und uns der Faust Midians preisgegeben. Der Gideon, der hatte ein echtes Problem. Der Gideon sagte, uns hat man viele Storys erzählt, wie das alles toll war früher und wie Gott Wunder getan hat. Aber wisst ihr was? Ich sehe nichts. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt so geht. Da erzählt man Storys von Hermann Zeiss und von Ingolf Elsel und von Reinhard Bonnke und von Yonggi Cho und von, weiß ich, wen ihr so kennt, Benny Hinn. Und überall tut Gott Wunder. Aber bei dir nicht, oder? Ja, wir haben die Geschichten schon gehört. Aber wo ist der Herr? Die Leute, für die ich bete, die werden nicht gesund. Die Menschen, die mir nahestehen, die sind trotzdem gestorben. Wo ist jetzt der Herr? Ich muss euch sagen, ich war gestern mal wieder der einzige Mann hier. Und ich habe es echt genossen, was die Elke Brandner erzählt hat. Weil ich mir so gedacht habe, was es für einen Unterschied macht. Der Unterschied ist nicht, was wir erleben, sondern der Unterschied ist, wie wir damit umgehen. Also die hat erzählt, erstmal wie sie ihren Mann kennengelernt hat, das war sehr nett, sehr witzig, wiederhole ich jetzt hier nicht, weil ist vielleicht auch kontraproduktiv. Aber ihr könnt es nachhören, wahrscheinlich demnächst im Internet. Aber was sie dann erzählt hat, war so ein bisschen, was sie für eine Lebensgeschichte hatten. Sie ist relativ früh schwanger geworden, hat das Kind verloren, konnte dann keine Kinder mehr bekommen. Dann wollten sie ein Kind, genau, erst haben sie dann doch ein Pflegekind bekommen, dann wollten sie ein Kind adoptieren, haben, wie man so schön sagt, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, also vor allem den Himmel, aber die Hölle hat sich dann auch aufgemacht. Und dann war sie eigentlich kurz davor und war in Rumänien, wo dieses Kind zur Adoption stand, und dann hieß es, nee, funktioniert nicht, geht nicht. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Story nochmal erzählen, aber dann hat sie das Kind irgendwie doch noch bekommen. Alles sehr, sehr schwierig. Dann war das Kind da. Dann war das Kind einfach auch traumatisiert und sie mussten das Kind abgeben. Es war dann in verschiedenen Pflegeheimen, ist dort vergewaltigt worden. Irgendwann hat es AIDS bekommen. Die Frau selber hat Krankheiten erlebt und musste massenhaft Cortison schlucken und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, wow, Ich weiß nicht, was ihr für einen Eindruck hattet von ihrem Mann, der ja hier war, von Matthias, wenn der so die Storys erzählt hat, was er alles erlebt und wie toll das ist mit Gott. Und ich meine, ich wusste es vorher schon, weil ich die zwei ein bisschen kenne. Matthias hat ja auch so manches angedeutet. Aber das ist eben auch die Kehrseite, wo sie vieles erlebt haben, wo du nun sagen kannst, wo ist Gott? Und dann hat sie gesagt, und dann war sie eines Tages an dem Punkt, wo sie eigentlich kurz davor war, aufzugeben und gesagt hat, Gott, ehrlich, muss das sein? Wir setzen uns für dich ein und du kannst nicht mal auf unsere Kinder aufpassen. Ehrlich, Gott? Und dann irgendwann hat Gott zu ihr gesagt, vertraust du mir? Und dann hat sie sich aufgemacht und hat in ihrem Zorn, der Zorn, den hat sie von Gott weggewendet und hat ihn eben auf den Teufel gerichtet und hat gesagt, du, wenn du meinst, du könntest uns hier fertig machen, ich werde dir mal was zeigen. Ich werde jetzt noch mehr für den Herrn tun und ich werde noch mehr Menschen Hoffnung machen und dann wirst du mal sehen, was du davon hast. Da dachte ich mir, wow, was für eine Einstellung. Der Gideon, der war noch in dieser Jammerphase. Ja, wo ist Gott? Und vielleicht bist du auch in dieser Jammerphase, wo du sagst, oh, passiert irgendwie so wenig. Und der Gideon fragt Gott, warum? Und wisst ihr, was er für eine Antwort bekommt? Da wendet sich Gott, der Herr, ihm zu und sagt, geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Ich sende dich. Oh, dankeschön. Wäre jetzt nicht die Antwort gewesen, die ich gern gehabt hätte als Gideon. Ich weiß nicht, was der Gideon erwartet hat, aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der Engel des Herrn sagt, ja, Gideon, stimmt, hast recht, ist mir irgendwie rausgegangen, habe ich irgendwie vollkommen übersehen, aber jetzt, klar, okay, ich mache da was. Gott sagt, Gideon, ich möchte, dass du das tust. Wenn wir Missstände sehen, dann können wir jammern oder wir können sie anpacken. Wir müssen nicht jeden Missstand anpacken. Versteht mich nicht falsch. Du musst nicht jedes Leid auf dieser Welt selber beseitigen. Aber wenn du einen Missstand siehst, dann kann es schon sein, dass Gott dich auch dazu berufen hat, anzupacken und was zu tun. In dem Fall war es beim Gideon so. Und Gideon, und das finde ich jetzt auch interessant, wenn Gott zu Gideon gesagt hat, ich möchte, dass du Israel befreist, Punkt, dann hätte Gideon vielleicht gesagt, wie es alle gemacht haben. Mose hat es gesagt, David hat es gesagt, Jeremia hat es gesagt, die sagen immer, oh Gott, du bist irgendwie beim Falschen. Ich weiß nicht, wen du haben wolltest, aber ich bin es nicht. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich kann nicht reden, ich keine Ahnung, was ich habe. Ich habe zwei rechte Hände oder sonst irgendwas. Gideon hat sich ganz sicher nicht in der Lage gesehen, das Volk Israel zu befreien. Und Gott sagt zu ihm, befreie Israel mit der Kraft, die du hast. Mit der Kraft, die du hast. Und ja, ich spare mir die Geschichte, wie er es dann wirklich gemacht hat, für ein andermal auf. Aber ich finde es so krass, wie Gott zu ihm sagt, tu das in deiner Kraft, in der Kraft, die du hast. Wir denken oft, Gott, wenn ich mehr Kraft hätte, wenn ich mehr Möglichkeiten hätte, wenn dieses und jenes, dann würde ich ja schon. Und Gott sagt, du mach's in der Kraft, die du hast. Und dann kommt natürlich die Antwort von Gideon, ist ja klar. Ach mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die Schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Und jetzt können wir natürlich immer sagen, ja Gott, ich kann das eigentlich gar nicht. Wer die Geschichte von Gideon kennt, der weiß, dass es letztendlich auf den Gideon nicht ankam. Und es kam auch nicht auf die Leute an, die mit Gideon unterwegs waren. Eigentlich hat Gott alles gemacht. Kennt ihr das, wenn so ein Kind der Mama hilft beim Taschentragen? Gell? Die Mama hat die Tasche und das Kind hilft dann auch tragen. Hängt sich da vielleicht selber irgendwie noch dran. Und dann, wenn die Tasche in der Wohnung ist, dann kommt, keine Ahnung, der Papa und dann sagt das Kind ganz stolz, ich habe geholfen, der Mama die Tasche zu tragen. Und manchmal kommt es mit Gott auch so vor. Wenn du die Geschichte von Gideon anschaust, was wir dann eben auch noch tun werden, dann stellen wir fest, dass Gideon eigentlich gar nichts gemacht hat oder nicht viel gemacht hat. Er wäre bereit zu gehen. Das ist alles, was Gott gebraucht hat. Und vielleicht habt ihr diesen Satz schon gehört, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Gott spricht eine Berufung aus und weißt du was, es ist vollkommen egal, ob du dich fähig fühlst, diese Berufung auszuführen. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass du von Gott berufen bist. Das ist alles, was du brauchst. Weil wenn Gott einen Auftrag gibt und du dann, also stell dir vor, Gott gibt ihm eine Auftrag und sagt, Gideon, befreie Israel. Und dann sagt er, oh Gott, mit was? Hier, meine Sippe ist die kleinste und ich bin der Jüngste. Und dann sagt Gott, oh stimmt, habe ich vollkommen übersehen. Ja, jetzt wo du es sagst, ja, muss man was anderes überlegen. Ja, Wir wissen das schon, theoretisch. Aber wenn Gott zu dir kommt und dir einen Auftrag gibt, und wenn Gott zu mir kommt und mir einen Auftrag gibt, dann sind wir doch ganz, ganz schnell dabei zu sagen, ja, Herr, weil du stellst dir das so einfach vor, aber weißt, wenn du an meiner Stelle, also du bist Gott, gell, aber ich bin bloß ein Mensch. Seit Jesus zieht diese Ausrede spätestens nicht mehr. Gott weiß genau, wie es ist, Mensch zu sein. Und Gott weiß ganz genau, in was er uns reinsteckt. Und Gott weiß die Umstände und Gott weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Gott kennt deine Begrenzungen. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann heißt es nicht bloß, tu das, sondern dann heißt es auch, du kannst es schaffen. Ich beauftrage dich. Ich gebe dir die Kraft, ich bin mit dir. Und das ist eigentlich alles, was zählt. Wenn du Angst hast, dass der Auftrag, den Gott dir gegeben hat, zu groß ist für dich, dann siehst du die Proportionen noch nicht richtig. Vielleicht habt ihr die Geschichte mit David schon mal eine Predigt darüber gehört. Das Volk Israel stand den Philistern gegenüber und da kam immer wieder dieser Riese, dieser Goliath. Und ganz Israel hatte Angst, weil sie gesagt haben, der ist viel zu groß für uns. Und dann kam David und hat gesagt, Mensch, der ist ja groß, super, den kann ich nicht verfehlen. Versteht ihr? Weil er hat zu Goliath gesagt, du kommst zu mir mit Speer und Schild, aber ich komme zu dir. Also er hat auch nicht gesagt mit der Rüstung oder mit seiner Schleuder, sondern er hat gesagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und das macht den Unterschied. Der Unterschied liegt nicht darin, wie viel du kannst. Der Unterschied liegt nicht darin, was du hast. Der Unterschied liegt nicht darin, wie toll du bist, sondern der Unterschied, wenn es einen Unterschied gibt, liegt daran, dass Gott mit dir ist. Danke. Ich war vor einiger Zeit in einer Predigt von besagtem Ingolf Elsel. Also wer Ingolf Elsel nicht kennt, Ingolf Elsel war früher mal Präses vom BFP, also Oberchef von den Pfingstlern. Ein Mann Gottes, der wirklich was zu sagen hat und den ich persönlich sehr bewundert möchte ich jetzt nicht sagen, aber war mir schon ein Vorbild. Und dann habe ich gedacht, Ingolf Elsel hatte mit mir echt was gemeinsam, weil als Ingolf Elsel von Gott berufen wurde, da hat Ingolf gesagt, Gott, das ist eine gute Wahl. Mit mir hast du einen guten Fang gemacht. Ich kann was. Wir beide rocken das Ding. Ja, die Gedanken kenne ich auch. Und Gott lächelt. Und Gott sagt, okay, ich bringe dir das bei. Wir werden das gemeinsam machen, aber nicht so, wie du das denkst. Und Vers 16 sagt in unserer Geschichte nun Gott genau das zu Gideon. Weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen. Weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wäre es nur ein Mann. Und Gideon hat vielleicht gedacht, na, einen kriege ich nur hin. Aber der Gideon, und das liebe ich so an dem, und deswegen steht er mir auch irgendwie so nahe, der war irgendwie so ähnlich wie ich. Der hat gesagt, wenn ich Wohlwollen gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen. Also da kommt jemand und der sagt, hör mal, ich bin der Engel des Herrn und in Gottes Namen sage ich dir jetzt so und so und so und so. Und dann sagst du, ja klar, da kann ja jeder kommen. Ich möchte ein Zeichen. Und hinterher, ein bisschen später, ich mache jetzt bloß einen ganz kurzen Vorgriff, da will Gideon dann nochmal ein Zeichen. Und die Geschichte, die liebe ich als Wissenschaftler ganz besonders. Also der Gideon, der ist echt super. Gideon nimmt ein Vlies, ein Fell von einem Schaf oder irgendwas und er sagt, pass mal auf Gott, wir machen einen Deal, ich lege das Fell heute Nacht raus. Und was passiert dann? Also Israel nicht wie bei uns ist gefroren alles, aber da ist Tau drauf, genau. Also jeder, der schon mal gezeltet hat oder was weiß ich, bei den Rangern war oder sowas, der weiß das. Morgens ist alles nass draußen. Schon mal was draußen gelassen? Cool, richtig cool. Also alles nass. Und dann sagt er, und jetzt muss ich mal gucken, in welcher Reihenfolge er es macht. Genau. Manchmal fällt ja auch kein Tau. Gibt es ja auch. Gibt ja Nächte, wo alles trocken bleibt. Und er sagt nicht, ich möchte, dass heute Nacht alles trocken bleibt, sondern er sagt, also ich leg die Wolle auf die Tenne. Also er hat eine Tenne. hat sie bloß nicht benutzt. Und wenn der Tau allein auf die Wolle fällt und es auf dem übrigen Boden trocken ist, dann weiß ich, dass du es warst. Und Gott sagt, kein Problem, I'm the master of physics, ich mache das. Wolle nass, Boden trocken, kein Ding. Und am nächsten Morgen kommt der Gideon und wringt das Fell aus und da kommt, ich weiß nicht, wie viel Wasser raus. Und dann sagt mein lieber Gideon, oh Gott, ich habe mir das nochmal überlegt, die Oberfläche von dem Fell ist natürlich viel größer durch die Haare und so und vielleicht hat sich da der Tau einfach mit den Kristallisationskeimen und so einfach viel besser da. Können wir nochmal machen, aber diesmal andersrum. Fell trocken, Boden nass. Doppelblindprobe nennt man das im Fachjargon. Also man macht es mal so rum und es muss funktionieren. Und Gott sagt, okay, ich mache das. Erinnert euch an Abraham, wo er mit Gott feilscht und sagt, vielleicht sind 50 Gerechte in Sodom oder 45 oder 40 oder 30 oder 20 oder 10. Und der Blitz, der vom Himmel eigentlich kommen müsste, der fehlt. Und auch hier, Gott sagt nicht Gideon, du, ich glaube, ich suche mir jetzt einen anderen. Willst du gehen oder nicht? Gott sagt, okay, Gideon, ist in Ordnung. Ich gebe dir nochmal ein Zeichen. Und nächsten Morgen, Fell trocken, drumherum alles nass. Jetzt gehen dem Gideon natürlich alle Argumente aus und er geht. Und in dem Fall, also jetzt wieder Rückblende, wie in einem guten Film, gibt es ja immer 2 Stunden vorher oder so. In dem Fall sagt, also er sagt, er gibt mir ein Zeichen und dann, das ist das, was ich in der Geschichte nicht so ganz verstanden habe, sagt er, bleib mal bitte hier sitzen, ich mach mal kurz was zu essen. Also das muss wohl irgendwie orientalische Umgangsformen oder sowas sein, keine Ahnung. Er sagt nicht, jetzt Zeichen, bitte mach irgendwas, sondern er sagt, bleib erstmal sitzen, ich mach was zu essen. Auch Gideon hatte irgendwie Zeit. Die hatten irgendwie alle Zeit. Vielleicht sollten wir uns da mal eine Scheibe abschneiden und uns mal Zeit nehmen. Jedenfalls, er sagt, pass mal auf, ich mache kurz was zu essen, schlachtet den Ziegenbock, bereitet den zu, oder vielleicht war der auch schon geschlachtet, weiß ich nicht, aber er brät den jedenfalls irgendwie und bringt ihn dann zusammen mit Broten, genau, also Fleisch und Brote und eine Brühe hat er ihm gebracht. Und pass mal auf, was der Engel zu ihm sagt. Also er bringt ihm das. Und im Vers 20 heißt es, sagt der Engel zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und leg sie hier auf den Felsen. Die Brühe aber gieß weg. Netter Gast. Okay. Und Gideon tat es. Der Engel des Herrn streckte den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit seiner Spitze das Fleisch und die Brote. Da stieg Feuer von dem Felsblock auf und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn war vor Gideons Augen entschwunden. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn gewesen war, sagte er, weh mir, Herr und Gott, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Also hier merken wir jetzt, was ich vorher gesagt habe, dass es eben nicht bloß ein Engel war, sondern dass es der Engel des Herrn war. Und wenn ihr in der Bibel, im Alten Testament, was vom Engel des Herrn lest, das ist immer Gott selber, der in Menschengestalt irgendwo auftaucht. Manche sagen, das ist Jesus quasi präinkarniert sozusagen. So, jetzt gibt ihm Gott dieses Zeichen. Also ich finde es ein cooles Zeichen, oder? Also es ist mir noch nie passiert. So, meine Frau stellt das Essen auf den Tisch und ich nehme einen Kugelschreiber oder irgendwas, berührt es und pff, flambiert. Ein Stecker, ah, Entschuldigung, ja, deswegen funktioniert das nie. Und das Nächste, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe, und dann biegen wir auch schon auf die Zielgerade ein, das Nächste, ist, dass mir aufgefallen ist, dass der Gideon erstmal einen Schreck bekommt. Der Alex hat es heute Morgen schon, der Martin hat es angedeutet, dass wir Gott einladen wollen. Und ich habe dann so im Spaß gesagt, brauchen wir nicht, ist schon da. Wir kommen Sonntag für Sonntag in Gottesdienst oder wir gehen in den Hauskreis oder wo auch immer du den Eindruck hast, dass Gott da ist. Und wo 2 oder 3 zusammen sind, da ist Gott mitten unter ihnen. Und dann kommt noch was dazu, wir brauchen eigentlich sogar nirgendwo hingehen, denn Gott hat versprochen, dass er Wohnung in uns macht. Heiliger Geist wohnt in uns. So. Und hier haben wir einen Gideon vor Pfingsten, denkt daran, der wusste nichts vom Heiligen Geist, der hat Gott nie so erlebt, wie wir das Tag für Tag tun dürfen. Und er steht plötzlich Gott gegenüber und er wusste genau, also das war ja nach Mose und nach dem Sinai und alles, der hat die Geschichten ja gehört und er wusste, oh, Gott sehen und so, schwierig, schwierig. Und jetzt ist Gott da und er spricht mit Gott und irgendwie geht er ganz locker mit dem um und hinterher erfährt er, dass es Gott war und plötzlich kommt Ehrfurcht über ihn. Und plötzlich bekommt er es mit der Angst zu tun und sagt, boah, ihr habt mit Gott gesprochen. Und ich habe mir gedacht, wie sehr ist es für uns eigentlich noch was Besonderes, mit Gott zu reden, in Gottes Gegenwart zu sein, Zugang zu Gott zu haben. Guck mal, ich habe jetzt diese Tage, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich höre gern Nachrichten und versuche so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Da habe ich mitbekommen, dass der President-elect Donald Trump den Obama im Weißen Haus besucht hat. Der Donald Trump durfte mit Obama reden. Einmal. 1,5 Stunden. Der kann nicht jeden Tag ins Weiße Haus gehen und sagen, hey Barack, hab da mal eine Frage. Der Durchschnittsamerikaner kann schon gleich zweimal nicht ins Weiße Haus. Ich habe jetzt eine Story gehört von jemand, der war in England und wollte dort übernachten und hat sich gedacht, irgendwie müssen wir jetzt unsere Zelte aufschlagen. Er hat ein Zelt dabei mit seinem Kumpel und haben sie gedacht, war dann schon dunkel und da ist ein Park hinter dem Zaun und auf der Straße irgendwie das Zelt aufzuschlagen ist ein bisschen schwierig, aber im Park, das wäre eine gute Möglichkeit. Und dann sind sie über den Zaun geklettert und haben ihr Zelt auf dem Rasen eben aufgeschlagen und am nächsten Morgen sind sie dann sehr unsanft geweckt worden von einer Patrouille, denn sie waren auf dem Rasen vom Buckingham Palace gelandet. Ging also überall durch die Presse. Sowas geht nicht. Du kannst nicht einfach in Buckingham Palace reinspazieren und sagen, hallo, ich möchte mal die Queen besuchen. Du kommst zu solchen Leuten nicht hin. Versuch mal, Angela Merkel zu sprechen persönlich. Nicht möglich. Und wir haben Zugang zu Gott. Wo würdest du Gott einsortieren, so zwischen der Queen und Angela Merkel und Barack Obama und Donald Trump? So, wo wäre Gott da? Der ist so weit oben drüber, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und Gott hat Zeit für uns. Wir dürfen mit Gott reden, wie ein Kind mit seinem Vater. Und trotzdem, denke ich, steht es uns gut an, wenn wir so einen Funken von Ehrfurcht uns bewahren und immer mal wieder dran denken, das ist nicht normal. Die ganzen alttestamentlichen Leute, die hatten ganz andere Voraussetzungen, als wir sie heute haben. Und ich denke, wir sollten das ganz neu schätzen. Es gibt so Dinge, die sind schwierig zu schätzen. Robert hat es heute gebetet. Wir haben über 70 Jahre Frieden. Die meisten von uns kennen es gar nicht anders. Aber wir sollten es trotzdem schätzen. Und natürlich, wir haben immer Zugang zu Gott. Und Gott hört uns immer. Aber wir sollten es ganz neu schätzen lernen, was es heißt. Und obwohl der Engel des Herrn weg war, hat Gott zu Gideon noch einen letzten Satz gesagt und hat gesagt, Friede sei mit dir. Als er gesagt hat, oh je, ich habe Gott gesehen. Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon errichtete an jener Stelle einen Altar für den Herrn und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der Altar steht bis zum heutigen Tag. So, und jetzt erzähle ich euch noch ganz kurz, was Gideon dann direkt getan hat und das nächste Mal werden wir uns dann anschauen, wie er den Auftrag ausgeführt hat. Denn das Erste, was Gideon getan hat, und das fand ich echt, das fand ich echt interessant, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Also die Midianiter, das war ein ganzes Volk, ausgebildete Kriegsleute und so weiter, war große Aufgabe. Aber jetzt kriegt er einen ersten Auftrag. Jener Nacht sagte der Herr zu Gideon, nimm das Rind deines Vaters, den 7-jährigen fetten Farren, reiß den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und den Kultpfahl daneben, den hau um, bau einen Altar für den Herrn, deinen Gott, auf der Höhe der Burg hier, entsprechend der vorgeschriebenen Ordnung, nimm den fetten Farren und bring ihn mit dem Holz des Kultpfahls, den du umhaust, als Brandopfer dar. Also das müsst ihr dir mal geben. Er holt sich einen Farren, reißt den Altar nieder, der seinem Vater gehört. Anschließend haut er den so einen Totenpfahl oder irgendwas, was da gestanden, den haut er um. Ich denke mal, ich weiß nicht, macht doch Krach, oder? Wie auch immer, also der haut den jedenfalls um, niemand merkt es. Damit kriegt er Holz, er baut aus den Steinen wahrscheinlich von dem Altar, vom Baal, ein Altar für den Herrn, nimmt das Holz von dem Pfahl, den er gerade umgemacht hat, legt es oben drauf, schlachtet den Farren, mit dem er vorher den Opferaltar da kaputt gemacht hat, schlachtet ihn und bringt ihn auf diesem Altar als Brandopfer. Und anschließend geht er ins Bett. Also er hat sich ein paar Leute geholt, die ihm geholfen haben. Vers 27 steht es, dann nahm Gideon 10 seiner Knechte und tat, was der Herr zu ihm gesagt hatte, weil er sich aber vor seiner Familie und den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Also, dann waren die also zu 11 da zu Gange, haben das gemacht. Und als die Einwohner der Stadt am Morgen aufstanden, sahen sie, dass der Altar des Baal zerstört, der Kultpfahl daneben umgehauen und der fette Farren auf dem neuerbauten Altar geopfert war. Da sagten sie zueinander, wer hat das getan? Sie suchten und forschten nach. Ja, und irgendeiner hat noch nicht gepetzt. Und stellten fest, Gideon, der Sohn des Joasch, hat es getan. Die Einwohner der Stadt sagten deshalb zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und den Kultpfahl daneben umgehauen. Und was sagt der Joasch? War sein Altar, wohlgemerkt, war sein Altar. Joasch erwiderte allen, die um ihn herumstanden, wollt ihr etwa für Baal streiten? Wollt ihr ihn retten? Wer für ihn streitet, soll noch vor dem Morgen sterben. Wenn Baal Gott ist, soll er für sich selber streiten, wenn man seinen Altar niedergerissen hat. Ich denke mir, was war das eigentlich für ein Typ? Ist ja eigentlich noch ganz richtig im Kopf. Er baut einen Altar für einen Gott, dann wird der Altar niedergerissen und sagt, oh ja gut, wenn es dem nicht gefällt, dann soll er sich halt melden. Ja. Aber ich glaube, es gibt in unserem Umfeld auch solche Leute, die sind, keine Ahnung was, die sind evangelisch oder katholisch oder von mir aus atheistisch oder vielleicht sogar irgendwie freikirchlich oder so, aber wirklich überzeugt in ihrem Herzen sind sie nicht. Die machen das halt, die machen halt mit, weil es alle machen und so. Aber irgendwie tief in sich drin merken sie vielleicht, es gibt auch was Echtes. Und ich glaube, der Joasch, das war so einer. Der hat zwar, weil alle das irgendwie gemacht haben und was weiß ich, aus welchen Gründen, hat er diesen Altar gehabt, aber irgendwie hat er tief in sich drin wahrscheinlich auch gespürt, das ist irgendwie nicht richtig. Und dann hat sein Sohn den Mut gehabt, die Dinge richtig zu stellen. Und eins könnt ihr glauben, wenn der Gideon von diesen Geschichten wusste, aus grauer Vorzeit, sage ich jetzt mal, was mit Mose passiert ist, wenn Gideon wusste, was es mit dem Gesetz auf sich hatte, Wenn die alle diesen Propheten auch gehört haben und eigentlich genau gewusst haben, was Sache ist, dann hat Joasch das auch gewusst. Aber er hatte nicht den Mumm, aufzustehen und zu sagen, wir müssen hier was ändern. Und das gefällt mir an dieser Familie. Da ist der Gideon und der kriegt einen Auftrag von Gott und dann sagt sein Vater, also mein Sohn, der hat es eigentlich besser verstanden als ich und ich stelle mich zu meinem Sohn und wenn Baal was dagegen hat, dann soll er sich wehren. Und der Gideon hat seinen ersten Erfolg. Also war kein glänzender Sieg, hat es bei Nacht gemacht, aber immerhin hat es gemacht. Ich weiß noch, wie wir vor Jahren mal darüber gesprochen haben, Sigi, bei euch kommt ab und zu so eine Marienstatue, glaube ich, ins Haus. Und wie wir da, ja, oder ins Haus von deinen Schwiegerleuten oder was weiß ich. Auch nicht? Also Haus weiter, egal. Und haben wir uns halt darüber unterhalten, wie das wäre, wenn der Helmut dann bei Nacht hingehen würde und diese Marienstatue nehmen würde und die zu Kleinholz verarbeiten und dann, was weiß ich, irgendwas drauf opfern würde. Da wäre Aufruhr im Dorf. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt weise wäre, sowas zu machen, aber der Gideon hatte einen ausdrücklichen Auftrag. Und er hat diesen Auftrag ausgeführt. Und er hat das erste Mal gemerkt, Gott ist wirklich auf meiner Seite. Er hat gemerkt, Gott lässt mich nicht im Regen stehen. Und das finde ich echt klasse. Und das nächste Mal, wenn ich dran bin, jedenfalls, werden wir sehen, wie der große Sieg dann aussah. Auch da geht Gott einen ganz, ganz seltsamen Weg. Wo wir vielleicht sagen würden, Gott, also ihr würdet es anders machen. Aber das ist auch gut so, dass wir es nicht so, oder dass Gott es nicht so macht, wie wir das wollen. Was können wir von diesem Gideon lernen? Mir ist ja wichtig, dass wir nicht bloß irgendwelche Geschichten angucken und sagen, oh, das war jetzt nett und mal viel gelacht bei dem Gottesdienst und so, sondern dass wir was lernen können. Ich glaube, dass der Heilige Geist schon zu dir gesprochen hat, dass du irgendwas aus dieser Predigt, dass sich das festgesetzt hat in deinem Herzen und wo du weißt, das ist was, das muss ich umsetzen. Das ist was, was für mich jetzt wichtig ist. Ist vielleicht gar nicht einer der Punkte, den ich jetzt sage, aber wenn Gott zu dir geredet hat, dann halt es fest und setz es um. Mach's nicht wieder Joas, der eigentlich weiß, was richtig ist und der es nicht tut, sondern setz es um, was Gott dir sagt. Aber was können wir lernen? Nimm den Satz mit. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Du musst nicht toll sein, um für Gott irgendwas machen zu können. Alles, was du brauchst, ist Bereitschaft. Ich weiß gar nicht, ob man es in Deutsch aussagen kann, aber auf Englisch gibt es so einen schönen Satz. God is not concerned about your ability, but about your availability. Also Gott ist nicht so sehr besorgt um deine Fähigkeit, als um deine Verfügbarkeit. Ob du bereit bist zu gehen, das ist das eigentlich Entscheidende. Und der nächste Punkt, den du mitnehmen könntest, ist, dass Gott bereit ist, auf diese Welt zu kommen, dass er sich Zeit nimmt für mich, dass er bereit ist, sich mit mir abzugeben und dass ich mich mit Gott unterhalten darf und dass wir diese Zeiten schätzen sollten. Und was du auch noch mitnehmen kannst, ist, dass Gott bereit ist, auf dich einzugehen, dass Gott bereit ist, einen persönlichen Weg mit dir zu gehen. Gott geht nicht mit jedem denselben Weg. Gott geht mit dir vielleicht einen anderen Weg wie mit mir, aber Gott geht einen Weg mit jedem Einzelnen von uns. Und dieser Weg ist gut. Und dann fordert uns Gott vielleicht auch mal raus. Und er möchte vielleicht was, was du noch nie zuvor gemacht hast. Er möchte irgendwas von dir, wovor du vielleicht wirklich Angst hast und wo du wirklich sagst, Gott, das ist mir zu schwierig, das kann ich nicht. Das ist mir zu gefährlich oder was ist das Risiko ist einfach zu hoch. Und wo du dann sagen darfst, ja, okay, Gott, ich tue das. Ich mache das, was du mir gesagt hast. Ich möchte dir gehorsam sein. Wollt ihr ein Gideon sein? Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns berufst immer wieder. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns vorwärts gehst. Ich danke dir, Herr, dass du uns manchmal auch vor Herausforderungen stellst, die zu groß sind für uns, so wie den Gideon. Aber du sagst, ich bin mit dir. Und für den Gideon war das was Besonderes, was Neues. Zu uns hast du gesagt, siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende dieser Welt. Und Herr, daran halten wir fest. Und du hast dem Gideon gesagt, du wirst gewinnen, weil ich bei dir bin, Herr. Und so hilf uns, dass wir uns daran festhalten, dass wir gewinnen werden in unserem Leben, weil du bei uns bist. Und dafür möchte ich dir danken, Herr. Hilf uns, dass wir das wirklich als was Besonderes ansehen, dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen. Dass der Schöpfer von Himmel und Erde unser Papa ist. Und dass wir dieses Vorrecht nutzen, dass wir Zeit bei dir haben. Und hilf uns, Herr, mutig zu sein, vorwärts zu gehen, das zu tun, was du uns aufgetragen hast. Hilf uns, gut hinzuhören und dann wirklich mutig vorwärts zu gehen und keine Ausreden vorzuschieben. Und ich danke dir, Herr, dass bei dem allem du so ein liebevoller und so ein gnädiger Gott bist und dass du ja, einfach auf unserer Seite stehst und mit uns vorwärts gehst. Amen. Amen.